Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Weihnachten, hohe Tage für die christlichen Kirchen, denen hierzulande die Gläubigen in Scharen den Rücken kehren und die Gotteshäuser über das Jahr verweisen lassen. Sakralität im Wandel ist das Buch zu einem Forschungsprojekt des Lehrstuhls für Geschichte und Theorie der Architektur der TU Dortmund mit dem Zentrum für religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Universität Bochum. Dort arbeitet Dunja Schabat da. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Abriss oder Umnutzung von Kirchen, da ist ja viel im Gange. Gibt es überhaupt noch repräsentative Kirchenneubauten in Deutschland?
Es ist auf jeden Fall so, dass wir viele Kirchenneubauten haben, die eine moderne, andere Architektur darstellen. Das sind nicht mehr so viele, die auch an vielen prominenten Stellen im Stadtraum stehen. Aber es gibt immer wieder Beispiele.
Was ist denn das andere daran, wenn die Kirchen, die evangelischen, die katholischen heute noch neu bauen?
Oft versuchen sie, Architektur zu nutzen, die gerade beliebt ist. Sie versuchen, die Kirchen attraktiver zu gestalten. Wenn wir jetzt mal die Fallstudie aus Leipzig nehmen, die wir uns auch in unserem Buch anschauen, dann sehen wir einen katholischen Kirchenraum, der fast keine Bilder hat, der sehr, sehr anders aussieht und ein anderes Raumgefühl vermitteln möchte als traditionelle katholische Kirchen.
Wie steht das denn mit dem anderen, zum Beispiel der neu gebauten Moschee in Köln?
Ja, die ist sehr besonders durch die große Kuppel und durch ihre Farbe, dieses weiß-gräuliche, ein etwas modernerer Stil, der nicht Moscheen aus der Türkei oder aus arabischen Ländern entspricht.
Bleiben wir doch mal bei dem Außenblick, also für die, die nicht den Kirchenraum betreten und das Moderne. Bei der Formsprache der beiden Religionen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, und ihre repräsentativen Gotteshäuser, haben Sie das wahrgenommen als ein Stil, wie die Religionen sich selbst sehen wollen oder wie sie sich selbst tatsächlich sehen?
Ich glaube, da ist immer ein Gemisch. Die Moschee in Köln wurde von dem deutschen Architekten Böhm entworfen und hat daher einen deutschen Blick auf Moscheearchitektur integriert, der nicht in allem dem der Gemeinde entspricht. Das heißt, wir treffen bei Sakralbauten oft auf die Problematik, dass Stil und Architektur nicht von der Gemeinde entschieden werden, sondern gerade bei großen Bauten auch von sehr wichtigen Architekturbüros, die ihr eigenes Design, ihre eigenen Ideen und ihre eigenen Vorstellungen mitbringen, sodass Moscheen und auch Kirchen, Synagogen heutzutage nicht immer dem Eigenbild der Gemeinde entsprechen. Auch früher war das natürlich nicht so, aber heute sehen wir dieses Phänomen weiterhin bestehen.
Wie wird denn über den Standort in den Städten entschieden?
Je nachdem sehen wir uns Kirchen an, die haben oft noch viele Grundstücke in den Städten oder ein größeres Kapital, diese zu kaufen, und sind auch gesellschaftlich natürlich anerkannter. Schauen wir uns Moscheen an, haben wir das Problem, dass es viele gibt, die nicht mehr in den Stadtraum hineinkommen, weil natürlich schon bebaut ist. Das Beispiel aus Köln ist sehr besonders, weil dort eine große Fläche genutzt werden konnte, die direkt neben der alten Moschee war. Das ist bei vielen anderen Moscheen eben nicht so, weil ihr Bau auch politisiert und kritisiert wird. Großes Interesse, repräsentative Moscheenbauten auch in zentralen Positionen zu sehen, ist von Seiten der Stadt vorhanden oder des Landes. Aber es ist eben nicht so einfach. Zudem fehlen auch finanzielle Möglichkeiten bei den kleinen Moscheegemeinden, sich größere oder teurere Grundstücke, die im Zentrum der Stadt liegen, zu kaufen.
Über avantgardistische neue Synagogen wird in Deutschland natürlich auch wegen der deutschen Geschichte breit berichtet. Es gibt aber auch Synagogen bzw. Gebetsräume, die eher unscheinbar sind, genauso wie Gebetsräume für gläubige Musliminnen und Muslime. Wie erklärt sich das, städtebaulich gesehen?
Zum einen, wie gesagt, durch die Positionierung und auch durch die Preise. Andererseits aber auch, weil viele Gemeindemitglieder, mit denen wir gesprochen haben, keinen Fokus darauf legen, im Zentrum der Stadt zu liegen. Weil es nicht darum geht, unbedingt als Gemeinde repräsentativ zu sein, sondern einen Ort zu haben, anzukommen und ihre Religion zu leben. Es gibt einige, denen es sehr wichtig ist, dass die Bauwerke zentral liegen, um Präsenz in der Stadt zu demonstrieren, zu zeigen und zu sagen, wir gehören dazu. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und auch Teil der religiösen Diversität in Deutschland. Aber nicht allen ist das wichtig. Das heißt, selbst theologisch gibt es Unterschiede darüber, was gebraucht wird.
Wenn wir auf den Ist-Zustand schauen, wie bewerten Sie denn dann mit Blick auf die ganzen Fakten, die Sie jetzt gerade genannt haben, was das mit dem Stadtbild macht und wiederum mit der Sichtbarkeit für die jeweiligen Stadtgesellschaften? Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansprüche, ganz unterschiedliche Sichtweisen. Das Ganze wird durch unterschiedliche Faktoren gespeist, spiegelt aber die Gesellschaft tatsächlich nicht wider, gerade auch vor einem im christlichen Kulturraum völlig veränderten Ansehen der Kirchen.
Ja, da sehen wir eine große Dissonanz zwischen der Realität der gläubigen und nichtgläubigen Menschen und der Architektur, die in der Wissenschaft auch oft als schweres Medium verstanden wird, also als etwas, was sich schwer anpassen lässt, genauso auch wie natürlich die Stadtplanung. Ich baue jetzt nicht in einem Tag ein neues Gebäude und sage, die Stadt ist dadurch ganz verändert, sondern eine Stadt wächst ja über Jahre, über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und dementsprechend bleiben auch Überbleibsel aus der ganzen Zeit teilweise erwünscht und gewollt, erhalten, teilweise einfach, weil es schon immer so war. Wir sehen natürlich dadurch, dass die Stadtraumsituation sich ändert, indem zum Beispiel ein paar neue Moscheen am Rande der Stadt sich entwickeln oder einige neue Synagogen auch wichtige Räume in der Stadt zugewiesen bekommen. Das Bild der, sag ich mal, sakralen Bauten ändert sich, aber es ist sehr langsam, es ist sehr schleppend. Und wird wahrscheinlich erst in den nächsten 200 bis 300 Jahren ganz sichtbar werden. Die Dissonanz, die sozusagen dadurch entsteht, dass viele Menschen mit anderem Glauben als dem Christentum und Menschen, die sich dem Christentum nicht mehr verbunden fühlen, in den Städten leben, in denen Kirchen das Prominenteste sind, die ist natürlich oft von Seiten der Kirche schwer zu argumentieren. Weil eben auch viele sagen, naja, die Räume, die könnten wir nutzen für Sozialprojekte, die könnten wir nutzen für andere Dinge. Warum sind hier so viele Kirchen? Andererseits gibt es auch viele, viele Dinge, die wir beobachten konnten, wenn Kirchen weggenommen wurden, also wenn Kirchen abgerissen wurden, dass nichtgläubige Menschen, die aber in dem Stadtteil, in dem die Kirche positioniert war, aufgewachsen sind, diese Kirche als sehr, sehr wichtigen, ja, Standort für ihre Vergangenheit, ihre Geschichte und ihr persönliches Leben empfinden und dadurch die Kirchenaufgabe nicht befürworten, sondern sich einsetzen, dass die Kirchen als Orte bleiben, teilweise in ihrer religiösen Nutzung, teilweise aber auch in anderer Nutzung. Das heißt, es gibt auch in der Gesellschaft eine große Uneinigkeit darüber, was mit diesen Räumen geschehen soll.
Das zu ergründen, warum nichtgläubige Menschen ihre Gotteshäuser erhalten sehen wollen, ist das dann ein Folgeforschungsauftrag für Sie oder ist das was für die Psychologie?
Ich glaube, da sollten sehr viele verschiedene Forschungstraditionen mitarbeiten, aber es ist auf jeden Fall interessant. Deswegen glaube ich, ja, es ist ein Auftrag für uns und für alle anderen Wissenschaften, die sich mit dem Mensch und mit der Kirche oder sakralen Räumen befassen.
Sagt Dunja Shabadar über das von einem Buch begleitete Forschungsprojekt Sakralität im Wandel. Ich danke Ihnen schön.
Danke.